Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Know It, dem IT-Podcast der IO Internationalen Hochschule. Wir geben euch heute wieder einen spannenden Einblick in die Welt der IT. Wir, das sind erstmal meine Kollegin Sibylle Kunz und ich, Claudia Hess. Und wie immer haben wir dazu einen spannenden Gast eingeladen. Ich freue mich, Dr. Elli Wortmann-Kolunja begrüßen zu dürfen. Hallo Elli, herzlich willkommen bei Know It.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo Elli. Wir freuen uns riesig, dich bei uns zu haben. Ihr werdet sehen, es ist nämlich super spannend, was Elli gemacht hat und auch aktuell macht. Elli ist Wissenschaftlerin und sie ist gerade in der Gründungsphase von einem Start-up. Und dabei setzt sie Technologien aus der künstlichen Intelligenz ein, um bei einer wirklich gesellschaftlich relevanten Frage auch zu unterstützen, nämlich im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit. Und das, was sie entwickelt, ist direkt für EntscheiderInnen in der Politik und Wirtschaft relevant und kann Entscheidungen beeinflussen, wofür Geld in der Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben werden soll. Und ihr werdet sehen, das ist auch nicht das einzige Thema oder beziehungsweise das einzige Projekt, an dem Elli arbeitet. Damit wir dich jetzt ein bisschen besser kennenlernen, würden wir jetzt auch mit unseren üblichen Ja-Nein-Fragen starten. Mhm. Unsere Hörerinnen kennen die ja schon. Das heißt, sie haben nicht immer so eine ganz eindeutige Antwort. Manchmal ist es auch so ein Ja, ein Jein, ein Nein. Da sind wir mal gespannt, wie das heute bei dir ausschaut.
Okay.
Und wir haben lange überlegt mit den Ja-Nein-Fragen, weil wir könnten ja in so viele spannende Richtungen gehen, was wir heute mit dir hier im Podcast anschauen. Als erstes würde ich aber gerne in die KI-Richtung nochmal gehen, in die künstliche Intelligenz. Und wir haben in vielen Podcasts ja hier bei uns auch schon über KI-Technologien gesprochen, diskutiert, wie reif sind die denn schon, wie weit sind die? Und jetzt mal die Frage an dich, sind die KI-Technologien für deinen Anwendungsbereich schon reif genug, sodass du sie auch wirklich direkt einsetzen kannst?
Ja oder nein war das nur, ne?
Genau.
Von daher, ja.
Wenn sie schon reif sind und du jetzt die Erfahrung machst als Gründerin, würde ich gern von dir wissen, würdest du wieder gründen?
Ja, ich würde tatsächlich wieder gründen. Und ich würde mir sogar, glaube ich, weniger Zeit lassen wollen beim Gründen. Also ich würde mir engere Deadlines setzen, weil es sich sonst sehr verfranst.
Das ist spannend. Da sollten wir nachher nochmal näher nachfragen, Claudia.
Willst du uns vielleicht auch zum Einstieg für unsere Hörer und Hörerinnen erklären, was ist das Thema, mit dem du dich beschäftigst? Ich hatte so kurz angerissen, Entwicklungszusammenarbeit. Was versteht man denn jetzt darunter an dich als Expertin hier, die Frage?
Genau, also Entwicklungszusammenarbeit ganz klassisch versteht die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ländern zu bestimmten Themen. Vor allen Dingen beispielsweise in Afrika gibt es oftmals Projekte zum Strukturaufbau oder zur Lebensmittelsicherheit. Ihr habt sicherlich schon mal gehört von den SDGs, von den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Das heißt, es gibt da 17 und das sind so die Hauptschwerpunkte, die Ziele, die gesetzt worden sind, um die in den nächsten Jahren zusammen mit der globalen Gemeinschaft zu erreichen. Das heißt, jedes Land hat so seine Themen in der Entwicklungszusammenarbeit und jedes Land hat seine Behörde, die es versucht eben umzusetzen. Und ich selbst habe 2004 begonnen, in der Entwicklungszusammenarbeit zu arbeiten, beziehungsweise da reinzuschnuppern.
Jetzt erzähl uns doch mal ein bisschen mehr, Elli, darüber, was genau dein Ziel ist und wie du bei der Umsetzung dieser Vorhaben mit deiner Geschäftsidee unterstützen kannst.
Genau, also, wie ihr sicherlich schon gehört habt, habe ich einen sehr einfachen Nachnamen und einen etwas komplizierteren Nachnamen. Der kompliziertere Nachname, also Kolunja, kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien. Das heißt, genau genommen müsste ich da auch ansetzen. Ich bin 1979 geboren und habe tatsächlich in meinen jungen Jahren den Jugoslawienkrieg mitbekommen. Und was ich einfach erschreckend fand, ist, wie schnell wie schnell Jugoslawien auseinandergefallen ist. Und ja, und ich dachte mir, also wenn das, also zum einen habe ich viel Verwandtschaft in Jugoslawien und hatte da natürlich auch gemerkt, welche Konsequenzen das hat. Angefangen von keine Windeln mehr, keine Babynahrung, bis hin zu natürlich den medizinischen Produkten, die dann gefehlt haben. Das hatte ich als kleines Kind noch nicht so auf dem Schirm. Und dann dachte ich mir, wenn sowas schon passieren kann in Jugoslawien, einem eigentlich als stabil empfundenen Land, dann kann es ja überall passieren. Und deswegen war mein Ziel auch immer, zu helfen. Und ich hatte überlegt, okay, wie hilft man ökonomisch? Eben durch Wirtschaftsförderung und internationale Wirtschaftsförderung. Da ist man ganz schnell auch bei der Entwicklungszusammenarbeit, wenn man sich eben für schwächere Länder interessiert, das heißt ökonomisch oder sozioökonomisch schwächer aufgestellte Länder, wie beispielsweise die Nachfolgestaaten von Jugoslawien. Und ich habe seit 2004 habe ich mich beschäftigt mit den verschiedenen Programmen, habe in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet und bin auch weiterhin ein, zwei Mal nach Jugoslawien, also nach Bosnien dann gefahren und habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass eine Schwierigkeit besteht zwischen den wirklich tollen Projekten und Programmen der deutschen internationalen Zusammenarbeit, überhaupt der internationalen Zusammenarbeit und der Wirkung, die es tatsächlich entfachen kann. Und dann habe ich mich gefragt, so im Laufe der Jahre, wie kann ich so arbeiten, dass es über eine Mildtätigkeit hinausgeht. Also, dass ich sozusagen nicht nur an Weihnachten ein gutes Gefühl habe und dann sozusagen meiner Familie erzählen kann, die Elli hat geholfen, sondern wie kann ich auch tatsächlich, kann ich so arbeiten, dass die Personen einfach an die Leute in der internationalen Zusammenarbeit, dass die auch sagen können, ja super, genau richtig, die Gelder eingesetzt, das hat geholfen. Genau.
Es geht also um die Treffsicherheit von Fördergeldern und um den Nachweis, dass Fördermaßnahmen etwas bringen, nachhaltig etwas bringen.
Ganz genau, genau. Genau, dieser Nachweis, damit hast du was ganz Wichtiges angesprochen, und zwar geht es da um die Evidenz. Das heißt, was man oftmals hat, ist, dass man Entscheidungen trifft, basierend auf qualitativen Studien, die auch sehr, sehr wichtig sind und die genauso ihre Berechtigung haben wie die quantitativen Studien. Dass aber mit qualitativen Studien nicht möglich ist, Kausalitäten herzustellen. Das heißt, zu sehen, man hat eine Initiative X und hat die dann tatsächlich jetzt bewirken können, dass die Zielgruppe sich so und so entwickelt hat. Das heißt, diese Kausalitätslücke, die kann man eben nur mit Experimenten schließen. Und an dieses Feld wage ich mich jetzt ran.
Hast du ein Beispiel für ein solches Experiment?
Ja, gerne. Beispielsweise, es gibt ein Institut, das federführend ist, und zwar das J-PAL Action Poverty Lab, das MIT, Massachusetts Institute for Technology in Nordamerika. Und die machen fantastische Sachen. Und nicht umsonst, da hat Professor Esther Duflo vor 2 Jahren, glaube ich jetzt, ne, den Nobelpreis gewonnen mit ihrem Partner, weil sie genau diese Themen sich anschaut. Das heißt, sie schaut sich an, beispielsweise, was benötigt es, damit Eltern in Indien ihre Kinder gegen bestimmte Krankheiten impfen lassen? Welche Incentives kann man setzen? Eine Möglichkeit ist sozusagen, Impfstationen näher an die Dörfer aufzustellen. Eine andere Möglichkeit ist es, die Impfstation mit einem zusätzlichen Ernährungsanreiz auszustatten, dass sie 1 Kilo Reis bekommen bei der Impfung. Genau, und dann hat man eben die Möglichkeit, beispielsweise 2, 3 Gruppen aufzubauen. Und dann sagt man, okay, die eine Gruppe bekommt eben die Möglichkeit, an einer Teststation mitzuarbeiten oder zu einer Teststation zu gehen, die nicht so weit entfernt ist. Die andere fährt zwar eventuell ein bisschen weiter, bekommt aber 1 Kilo Reis dazu. Und die dritte bekommt eben keine von diesen Incentives, sondern eine normale, reguläre Einladung. Und dann kann man eben zum Schluss schauen, welcher Anreiz hat am besten gewirkt.
Ich kann mir vorstellen, das braucht dann aber auch eine ganz schöne Zeit lang, bis ich hier die entsprechenden Daten gesammelt habe, um auch dann valide Aussagen treffen zu können.
Absolut, ja genau. Und das ist genau eine der Schwachstellen von diesen randomisierten Feldstudien. Das heißt, so im Schnitt, soweit ich es überblicken kann, brauchen die schon mehrere Jahre, also so 3 bis 5 Jahre, bis man ausreichend Daten gesammelt hat. Wenn man sammelt Daten zu Beginn einer Studie, in der Mitte der Studie und nochmal zum Projektende, um dann zu gucken, okay, wie hat sich das denn entwickelt? Genau, und das ist so einer der Hürden, an denen ich arbeiten möchte, damit eben Praktiker schneller zu diesen evidenzbasierten Ergebnissen kommen können.
Und hier kommt jetzt die KI ins Spiel, oder?
Ja, genau, pass auf. Und zwar hatte ich mir überlegt, was kann man denn machen, damit man schneller zu den Ergebnissen kommt? Und ich hatte erst überlegt, kann man mit digitalen Zwillingen arbeiten? Bin aber schnell davon abgekommen, weil das in diesem Fall nicht so praktikabel ist. Was ich mir dann überlegt hatte, ist,
Darf ich ganz kurz nochmal einhaken? Magst du für unsere Hörer und Hörerinnen nochmal kurz erklären, was wäre in diesem Fall denn ein digitaler Zwilling?
Ich hatte mir überlegt, also ein digitaler Zwilling hätte sein können, dass man zu Beginn beispielsweise Personen identifiziert, die an dem Projekt teilnehmen und dass man von diesen Personen einen sozusagen einen Avatar erstellt, von dem man ungefähr prognostizieren kann, wie er sich in bestimmten Punkten entscheiden würde. Genau, aber das hat sich als nicht praktikabel erwiesen. Genau.
Und stattdessen verfolgst du jetzt welchen Weg?
Genau, ich folge jetzt dem Weg des prädiktiven Algorithmuses. Das heißt, was ich machen möchte jetzt, ist zu schauen, wie kann man eventuell die jetzige Datenbasis schon unterfüttern mit historischen Daten. Das heißt, ob man schauen kann, wenn man beispielsweise, es ist ja oft so, dass man ein Projekt nicht komplett neu erfindet, sondern dass es solche Projekte schon mal in der Vergangenheit gegeben hat. Und was ich schauen möchte, ist, kann man mit Machine Learning sozusagen einen Algorithmus entwickeln, der trainiert wurde mit der historischen Datenbasis und dann in Zukunft mit einer weniger großen Stichprobe ähnlich treffsichere Aussagen gibt wie ein normaler RCT mit einer normalen Stichprobe.
Welche historischen Daten sind es dann in deinem Fall, die du hier verwendest?
Genau, das sind dann ehemalige Projektteilnehmer. Also das heißt, man könnte beispielsweise, was ich jetzt beispielsweise habe, ist, ich habe eine schöne Datenbasis gefunden zu einer Studie, die in 6 verschiedenen Ländern durchgeführt wurde. Das heißt, es sind dann beispielsweise 1000 Personen, die in Indien an einer Befragung teilgenommen haben. Und dann schaue ich mir an, es gibt unter anderem dann auch Personen, es waren 1000 Frauen in Indien und dann gibt es beispielsweise nochmal 1000 Frauen in Ghana, die teilgenommen haben und in anderen Ländern. Und ich schaue mir jetzt an, kann ich mit 5 Länderdatensets sozusagen den Algorithmus füttern, um dann zu gucken, ob er mir für das 6. Land eine ähnlich genaue Aussage geben würde, wie sie tatsächlich aufgetreten ist.
Sodass am Ende die letzte Studie überflüssig wäre.
Dass in der letzten Studie die 1000 Teilnehmer auf 500 reduziert werden könnten.
Okay. Das ist eine faszinierende Idee. Was sagen denn die schließenden Statistiker zu deiner Idee? Darf man das?
Also die, mit denen ich bislang gesprochen hatte, ich weiß nicht, die haben sich nicht unbedingt als schließende Statistiker zu erkennen gegeben, aber die waren eigentlich alle sehr interessiert daran, sagen wir es mal so. Und ich bin auch tatsächlich jetzt gerade in der Phase des Proof of Concept. Also das heißt, ich schaue gerade, kann das denn überhaupt funktionieren? Und ich meine, mein Hintergrund ist ja BWL. Ich bin Betriebswirtin und ich bin als Generalistin ausgebildet worden und ich habe... ich habe mich so an das Thema rangenähert. Das heißt, ich habe mir überlegt, okay, wie kann ich mir welches Statistikwissen aneignen, damit ich genau diesen Fall lösen kann, also dieses Thema lösen kann. Und deswegen hatte ich 2018 zur Geburt meiner Tochter sozusagen angefangen, Psychologie zu studieren. Und da bin ich jetzt gerade dran, mir sozusagen das jeweilige Statistikwissen anzueignen und passgenau dann anwenden zu können. Von daher, die Statistiker, mit denen ich gesprochen habe, die waren sehr offen.
Jetzt muss ich noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast gerade gesagt, in dem verwendeten Beispiel waren Daten aus 6 verschiedenen Ländern. Diese Länder unterscheiden sich ja jetzt in allen Gegebenheiten, also in geografischen Gegebenheiten, Klima, soziologische Gegebenheiten, kulturell, vielleicht religiöse Hintergründe und so weiter. Kann das dann überhaupt noch funktionieren?
Wenn man es nicht anpasst, natürlich nicht. Aber genau das muss man ja bedenken. Das heißt, diese Aspekte, die die Länder voneinander unterscheiden, also gerade was du gesagt hast, ne? Die geografischen Gegebenheiten, der Lebensstandard, die Wetterverhältnisse, die Religion. Also solche Aspekte muss man da sozusagen hinausfiltern oder hinzugeben, damit man auf die Essenz kommt, dass man dann sagen kann, okay, damit ließe sich der Algorithmus dann trainieren.
Wäre denn eine Vision deiner Arbeit, dass man in der letzten Studie nicht nur die Hälfte der Teilnehmer braucht, sondern dass man sie komplett obsolet macht, indem man Vorhersagen treffen kann für unterschiedliche Regionen der Welt?
Das wäre natürlich total spannend. Aber erstmal muss ich prüfen, ob es überhaupt mit der Hälfte geht. Und dann natürlich schauen, wie sich das ethisch auch vertreten lässt, aber dann auch natürlich, klar, gerne auch zu schauen, dass man RCTs schneller macht, weil ich sie einfach finde, das ist ein fantastisches Werkzeug. Na, ich meine, es hilft einfach, schauen wir mal beispielsweise in Afghanistan. Da hatte ich gelesen, dass wir 1 Milliarde Entwicklungsgelder nach Afghanistan geschickt hatten und es ist nicht klar, wofür. Und ähnlich ist es in vielen verschiedenen Ländern. Und wenn man einfach eine Zielgenauigkeit oder eine Treffergenauigkeit erhöhen könnte, fände ich das sensationell. Also ich finde das echt klasse.
Du hast ja gerade geschildert, du hast jetzt noch das Psychologiestudium begonnen und in die künstliche Intelligenz hast du dich ja auch eingearbeitet. Ja, wie bist du denn da vorgegangen in diesen verschiedenen Themen? Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
Ich bin ganz gut im Organisieren und ich liebe Mindmaps. Also das heißt, ich mache mir dann immer auf, okay, ich bin jetzt hier, wo will ich hin, was benötige ich dafür? Und dann habe ich ziemlich grobe Schritte. Und auf dem Weg zu meinem Ziel merke ich dann immer, aha, okay, dieser Zwischenschritt ist ja ein Riesenschritt, ne? Und dann muss ich ihn nochmal unterteilen und so weiter. Das heißt, so gehe ich meistens vor. Und ich habe verschiedene Ziele. Also es ist eigentlich schon immer gewesen, dass ich verschiedene Ziele habe. Beispielsweise, ich habe jetzt mit dem Psychologiestudium 2018 begonnen. Ich habe jetzt gerade ein Kinderbuch geschrieben, also eine Kindergeschichte, ich will es nicht aufblasen, die ich jetzt gerade mit künstlicher Intelligenz illustriere. Ich weiß nicht, ob ihr von DALL-E gehört habt. Ja. Genau. Genau, und da bin ich jetzt gerade dran, die Bilder dazu, also 12 Bilder mit künstlicher Intelligenz zu erstellen. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wie ich an die KI, an das Thema rangegangen bin, ziemlich simpel. Also ich habe erstmal im Internet gibt es, wie heißt es denn, Elements of KI. Ich kann dir das später nochmal schicken oder euch nochmal schicken. Erstmal sozusagen mir angeschaut, was heißt denn eigentlich KI? Und dann gibt es sozusagen so verschiedene Online-Kurse, die man belegen kann. Auch jetzt fantastisch mit Coursera oder edX, wo man so reinschnuppern kann. Und dann hatte ich noch das große Glück, von einer Bekannten zu hören, dass es einen Frauenverein gibt. Sich ein bisschen komisch anhört, aber tatsächlich, es gibt einen Frauenverein in Frankfurt, der sich mit der Kompetenzförderung von Frauen, die gründen möchten, beschäftigt. Und ich hatte dann das Glück, bei diesem Verein, Jump heißt er, bei einem Python-Kurs mitmachen zu dürfen. Und das war fantastisch. Also man hat überhaupt keine Ahnung und wurde dann irgendwie 3-mal die Woche damit konfrontiert mit dem Raspberry Pi und hier ein Kabel anschließen, da ein Kabel anschließen. Das war schon ziemlich verrückt, also wie da mein Arbeitsplatz aussah und mein Mann war sich dann auch nicht mehr so sicher, was ich da jetzt eigentlich alles mache. Und ja, genau, das war echt eine spannende Anfangszeit und jetzt habe ich so das rausgefiltert, was ich spannend finde und genau, was mich besonders so interessiert und wie diese ganzen Felder eigentlich zusammenhängen.
Das heißt, deine mittellangfristige Vision, die du dann anhand deiner Zwischenziele entsprechend auch konkretisierst. Und dann fand ich jetzt natürlich auch total spannend, wie du erzählt hast, wie du an die KI herangegangen bist und auch wirklich dieses Hands-on, diese Erfahrungen zu machen. Was bedeutet es wirklich, damit zu arbeiten? Wahrscheinlich auch deine ersten kleinen Projekte damit umgesetzt.
Genau. Genau.
Bis du jetzt an deinem großen Datensatz hier arbeitest.
Genau. Und da ist das Allerwichtigste, dass man sich eben Hilfe holt. Und ich habe ganz tolle Leute gehabt, die mich unterstützen, jetzt unterstützt haben und auch jetzt immer noch unterstützen vom KI-Bundesverband. Lukas Spreiter, der mich da ehrenamtlich unterstützt, und Rinko Sharma, auch von Jump und den Tech Heroes in Frankfurt. Also es gibt wirklich viele liebe Leute, auch Coral Aid, die mich da unterstützen. Das ist ein Netzwerk von Datenanalysten, die sich auch eben auf die Fahnen geschrieben haben, zu gucken, wie kann man ehrenamtlich Verwaltungen unterstützen, aber auch schöne humanitäre Projekte unterstützen.
Du hast ja dafür auch den Gründungspreis bekommen.
Ja,
tatsächlich. Als Visionärin für dein Thema.
Genau.
Magst du uns vielleicht auch noch ein bisschen erzählen, wo du denn in dieser Gründungsphase bist und was so die Herausforderungen dabei sind und wie du sie auch meisterst?
Ja, sehr gerne. Also die erste Herausforderung ist natürlich, die Gründungsidee so zu konkretisieren, dass die anderen es verstehen, aber man selbst auch so ungefähr, obwohl man überhaupt keine Ahnung hat von KI oder nicht in dem Ausmaß, wie man es benötigt, dass man ungefähr eine Idee hat, wie kommt man denn dahin, wo man hin möchte. So, das heißt, für mich war das komplette letzte Jahr eigentlich so, dass ich, vorletzte Jahr, so, dass ich mich wirklich konzentrieren musste, um zu schauen, in diesem weiten Feld von KI, wo bin ich denn eigentlich oder was interessiert mich? Und möchte ich denn jetzt Programmiererin werden oder möchte ich komplett umsatteln und Data Scientist werden? Oder geht es mir einfach nur darum, diese Sprache zu verstehen und damit Personen mich unterhalten zu können, die das Wissen haben? Und letzteres ist der Fall, dass ich dann gesagt habe, okay, genau, ich muss einfach nur verstehen, was ich benötige, damit mein Gegenüber, der Datenanalyst oder die Datenwissenschaftlerin, dass die einfach wissen, was die für mich machen können. Und genau, und in dem, jetzt bin ich sozusagen in dem Stadium zu gucken, wie kann ich, genau, Proof of Concept heißt es, also das heißt zu gucken, ob die Idee, die ich habe, sich tatsächlich mit den Daten, die ich schon gesammelt habe, ob die sich bestätigen lässt.
Was du ansprichst, ist eine ganz wichtige Rolle, wenn man im Bereich der IT arbeitet, nämlich diese Dolmetscher- oder Übersetzungsübermittlungsfunktion zwischen den Anforderungen aus der Realität, was wird benötigt, was muss ein System können, und der Sprache der Technik, wie muss ich das Ganze dann modellieren. Du bist damit auch ein tolles Rollenmodell eigentlich für Frauen in der IT. Wir sind ja da gerade mit einigen Projekten zugange. Was würdest du denn insbesondere auch jungen Frauen raten, die diesen Themenbereich jetzt faszinierend finden und so nach Möglichkeiten für den Einstieg suchen?
Also in erster Linie würde ich jungen Frauen raten, dass sie erstmal alles ganz genderneutral betrachten. Also das heißt, ich hatte mich mal mit jemandem unterhalten, der mich auch gefragt hat, wie kamst du denn sozusagen an all diese Themen? Und ich habe mich erinnert, dass ich als Kind mich nie als das Mädchen verstanden habe. Mhm. Und dass ich mich identifiziert habe mit Magnum, der Privatdetektiv.
Oh ja.
Oder kennt ihr den noch?
Ja, genau, den kennen wir. Tom Selleck, genau. Hing bei mir an der Wand. Ja.
Ja, nicht ohne Grund, genau. Genau, es waren diese typischen MacGyver, Dr. Schnuggles und so weiter. Das sind ja alles Jungs, Männer. Ja. So, und das hat mich aber überhaupt nicht interessiert. Also das heißt, ich fand das einfach spannend, was die machen. Und genauso, finde ich, würde ich das meinem Jüngeren selbst oder den jungen Frauen da draußen raten, dass sie nicht gucken, das ist ja eine Männerdomäne, sondern was machen die Jungs denn da? Oder was passiert denn da? Ist das interessant? Und sich nicht abschrecken lassen von dem Fach Blabla, weil es ist oft so, dass die Personen, die sich, das habe ich in der Statistik nicht gemerkt, dass die Personen, die sich so ein bisschen Wissen angeeignet haben, dann so eine Art Inselarroganz entwickeln und dann sagen, nein, was eine Standardabweichung ist, das kann ich nicht erklären, weil das ist unter meinem Niveau. Das heißt, sich nicht abschrecken zu lassen von so Personen, die einfach, naja, so ein bisschen sich die Gockeln, sagen wir es mal so. Also von den Gockeln nicht abschrecken lassen, einfach zu gucken, worauf habe ich Lust, was macht mir Spaß, und dann so wie man ist, ran an das Thema und neugierig bleiben.
Und früher gründen, hast du vorhin gesagt, oder schneller gründen. Kannst du uns das noch erklären?
Ja, gerne. Früher und schneller sozusagen. Genau. Ich bin immer wieder beeindruckt von den jungen Leuten, die dann irgendwie mit 25 schon ihr Startup haben und ich mir denke, meine Herren, was habe ich denn in der Zeit gemacht? Genau. Also ich hätte viel früher schon gegründet. Das heißt, ich hätte mir schon viel früher, ich hätte mir gewünscht, dass ich schon viel früher Personen kennengelernt hätte, die im Unternehmertum tätig sind, die Lust gehabt hätten, etwas zu kreieren und umzusetzen vor allen Dingen. Das hätte ich spannend gefunden. Und das andere, was ich angesprochen hatte, war das mit den kürzeren Deadlines. Ja, einfach Mut zu kürzeren Deadlines. Das finde ich auch ganz gut. Also auch wenn man den Eindruck hat, oh, das könnte jetzt eng werden oder stresst mich oder die Deadline reiß ich. Ich finde es für mich sehr anspornend, wenn ich in meinen Kalender schaue und dann sehe, okay, die nächste Deadline ist in 2 Wochen, wie komme ich denn da jetzt hin? Und das regt dann bei mir nochmal einen ganz anderen Kreativitätsprozess an.
Kürzere Deadlines kennt man ja auch aus der Softwareentwicklung, aus dem Projektmanagement im Sinne von, ich hole mir dann auch früher wieder, ich habe früher einen Zwischenstand, einen Prototypen, zu dem ich mir dann auch Feedback einholen kann. Ist es bei dir jetzt auch so? Und wo holst du dir hier in dem Kontext der Entwicklungszusammenarbeit dann auch dieses Feedback ein?
Es gibt Labor sozusagen, also diese J-PAL, Action Poverty Lab, die ich vorhin erwähnt hatte. Und die haben ja fantastisch viele RCTs schon gemacht. Das heißt, ich hatte das Glück, auch so mal im Juni einige Personen kennenzulernen, die im J-PAL-Büro arbeiten und die mal eine Woche lang einen Kurs gegeben oder 3 Tage lang mal einen Kurs gegeben haben zu RCTs in der Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt,
RCTs sind?
Diese Randomized Controlled Trials, also diese randomisierten Feldstudien, genau, mit denen ich mich beschäftige, genau. Das heißt, ich hole mir Feedback, also einmal hole ich mir Input von Personen, die schon in der Entwicklungszusammenarbeit diese RCTs durchgeführt haben und da ist eben federführend das Action Poverty Lab vom J-PAL. Die sind da super und ansonsten schaue ich, wo kann man Personen treffen, die sich damit beschäftigen. Beispielsweise das Deutsche Evaluierungsinstitut DEWAL, die hatten jetzt vor kurzem eine Ausschreibung, weil sie eben auch nach Personen gesucht haben, die sich mit Feldexperimenten auskennen. Und so kommt man wiederum in Kontakt mit Personen, die schon mal RCTs durchgeführt haben. Und genau, das ist so mein Weg des Zusammensammelns.
Das heißt, ganz wichtig ist auch für deine Arbeit dein Netzwerk, oder?
Ja, total, genau. Das ist echt ganz interessant, weil ich tatsächlich eigentlich eher ein introvertierterer Typ bin und dann auch ganz gerne meine Ruhe habe und sozusagen für mich meine großen Ideen sozusagen verfolge. Dass man Netzwerken eben verstehen kann als, oder verstehen sollte, finde ich auch viel mehr als, man findet sich zusammen für eine größere Sache, für etwas Größeres, für etwas Besseres, damit etwas gut wird. Das heißt, man muss nicht immer so der einsame Wolf sein, sondern es hat seine Berechtigung, wenn man seine Ruhe haben möchte, aber es ist auch wirklich bereichernd und es hat einen sehr positiven Effekt, wenn man sich mit Leuten austauschen kann, wenn man immer irgendwie auch einen Buchhinweis bekommt, auch irgendwie nochmal andere Personen kennenlernen. Das ist wirklich, also das würde ich auch mal Leuten mitgeben wollen, die das hören, Mut zu haben, auszugehen und auch mal Mut haben, unausgegorene Ideen auch einfach mal auszusprechen. Vielleicht mit dem Hinweis, das ist jetzt etwas zu überarbeitende Idee, aber tatsächlich mit seinen Ideen sozusagen so ein bisschen sprechen mit den anderen darüber. Das ist
eigentlich. Ja, danke, Elli. Das macht viel Mut, das macht auch Lust, macht hoffentlich auch unseren ZuhörerInnen vor allen Dingen Lust, einzusteigen in die neuen spannenden Themen mitzugestalten. Wir fragen eigentlich unsere Gäste immer auch ganz gerne noch, gibt es ein Buch, gibt es eine Internetquelle? Du hast eben eine schon genannt, das waren die Elements of AI. elementsofai.com, gibt es auch im Deutschen. Gibt es vielleicht noch ein Buch oder irgendeine Plattform, wo du sagen würdest, das ist ein guter Startpunkt?
Kaggle, jetzt muss ich mal gucken, wie es geschrieben wird. Kaggle, genau, kaggle.com. Die finde ich super. Ansonsten Coursera, edX finde ich super. Khan Akademie, ach ja, genau, es gab eine App, mit der habe ich mich auch so an die Statistik ein bisschen näher herangewagt. Die heißt Brilliant. Mit der hatte ich mich so ein bisschen auf eine andere Art und Weise versucht, an Integralrechnung und so weiter heranzuwagen. Genau, alles vom J-PAL, die Ressourcen vom J-PAL finde ich super.
Wir nehmen die Sachen natürlich wie immer in die Shownotes auf. Das heißt, da kommen dann die Links rein, keiner muss hier mitschreiben.
Genau, ich kann ja noch überlegen, ob ich noch was einfällt, aber das waren hauptsächlich YouTube hilft natürlich auch. Ne? Also wenn man da einfach mal guckt, auf eine ganz interessante Art und Weise, wird da in ein paar Minuten was dargestellt. Das finde ich eigentlich auch immer ganz gut, um erstmal reinzukommen. Aber Data Course, genau, das ist auch noch super. CorelAid hat einen schönen Kurs gegeben zu R, also zu dieser Programmiersprache. Das fand ich auch noch ganz gut. Genau.
Ja, sehr schön. Ich hätte noch eine letzte Frage. Magst du uns verraten, worum es in deinem Kinderbuch geht?
Oh ja, gerne. Wir wohnen in einem Mietshaus und das ist eine schöne Altbauwohnung. Über uns wohnt eine Dame, die man öfter mal hört, weil ein Altbau ist ja sehr hellhörig. Und meine Tochter hatte sich gefürchtet, ne, weil sie dann vor allen Dingen abends Geräusche gehört hat. Und die Dame hat dann auch manchmal geschimpft, ist eine ältere Dame, die dann manchmal auch geschimpft hat. Und das hatte man gehört. Und das hatte ich dann eben zum Anlass genommen, meiner Tochter zu erzählen, ach, da ist bestimmt nur, da ist bestimmt nur irgendwas runtergefallen oder sie hat sich geärgert, weil sie sich den Daumen geklemmt hat und so weiter. Und daraus ist eben meine Geschichte Frau Mangelsdorf backt Zimtsterne geworden, also Frau Mangelsdorf backt Zimtsterne geworden, weil es eben darum geht, also ich kann den Clou jetzt nicht erzählen, sonst genau, macht es nicht so interessant, es zu lesen. Aber es geht vom Prinzip her darum zu gucken, wie eine ältere Dame mit Trauer umgeht, weil ihr Partner verstorben ist und wie man Anschluss finden kann, wie man wieder nach so einem Fall, Todesfall Anschluss finden kann. Es gibt also Reflexionsfragen für die Eltern, für die Kinder und das ist eigentlich eine humorige Geschichte, um Zimtsterne herum.
Dann sind wir gespannt darauf und gespannt auf die Illustrationen, die Dolly dir beisteuern wird, aber auch nur, weil du natürlich Dolly füttern wirst. Diese bildgenerierende KI muss man füttern mit Textprompts, in denen man genau beschreiben muss, welches Bild und welche Anmutung, welchen Stil man da gerne haben möchte. Also wir halten die Augen auf. Wann soll es fertig sein? Wann können wir es, können wir es zu Weihnachten kaufen?
Das ist das Ziel. Genau, also jetzt im Oktober setze ich mich nochmal dran. Die Hälfte der Illustration ist schon fertig.
Womit wir wieder beim Thema Deadlines sind. Knappe Deadlines. Genau. Mut zu knappen Deadlines, Elli. Ja.
Genau, also rechtzeitig für Weihnachten. Genau. Sehr viele spannende Einblicke, Elli, die du uns heute gegeben hast. Sowohl in die Gründungsphase deines Unternehmens, aber auch, wie eignet man sich das KI, das Statistikwissen an und ganz viel Mutmachendes von dir. Ich hoffe, dass das auch als Vorbild anderen jungen Frauen oder natürlich auch Männern dient, hier diesen Weg auch zu beschreiten.
Mich würde es freuen und wenn es Fragen gibt, könnt ihr die gerne an mich weiterleiten. Mich würde es freuen, wenn ich jemanden inspiriert habe.
Das machen wir, Elli. Herzlichen Dank für deinen Besuch in unserem Podcast.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank.